Ja, hallihallo zur heutigen Folge vom Lifecycle Podcast. Und ich kann schon mal eins gleich vorweg sagen. Heute wird es ziemlich cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war nämlich am Wochenende mal Bikepacken und es war bitterkalt und ich war nicht alleine unterwegs. Und ja, mein heutiger Gast, mit dem möchte ich mich mal darüber unterhalten, wie man auf so eine bekloppte Idee kommt, bei minus, weiß ich nicht, wie viel Grad, mitten im Wald sich zu treffen, um da mal schön ein bisschen in der Holzhütte zu schlafen. Dafür begrüße ich jetzt mal den Martin Staffer. Hallo Martin.
Ja, hallo Martin. Zurück.
Jetzt haben wir wieder das Martin-Problem, aber
Ja.
ist ja eigentlich viel einfacher zu merken, wenn alle Martin heißen.
Ja.
Ja, Tag, wie geht's denn deinen Beinen eigentlich so?
Geht wieder. Ich hatte ein bisschen Knieprobleme, aber die haben sich gelöst. Wir waren heute kurz im Jump House und sind Trampolin gesprungen mit den Kindern und da haben sich die Muskelkater Effekte schon ein bisschen gelöst und ja, geht schon wieder besser. Bei dir auch?
Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ja, ich war mit dem Hund ein bisschen radeln, aber ganz kurz nur. Und boah, ansonsten, ich bin ja erstaunt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt wieder tagelang fertig bin, aber es ging eigentlich. Also, boah, vielleicht
Ja,
ist doch noch.
Kältetherapie. Das ist die Kältetherapie, die dir jetzt direkt einsetzt.
Ja, wahrscheinlich. So sieht das aus. Ja, ich fühlte mich ja so ein bisschen an unser Kennenlernen erinnert, wenn ich ehrlich bin. Das hatte nämlich eine ähnliche Vorgeschichte. Da bin ich, weiß ich noch genau, von Freiburg nach Berlin geradelt. Zur Fahrradschau war das, glaube ich, ne?
Ja, genau. Berliner
Und
Fahrradschau.
genau, und da kam ich dann völlig verlottert und durchgefroren an. Und da warst du dann auf einmal. Weißt du noch, wie das alles zustande kam?
So ganz nicht mehr. Ich glaube, ich hatte einen Termin mit Alex on Bike und der hat einen Termin mit dir. Nee, der ist mit dir zusammen ein Stück gefahren. So rum war
Ja,
es.
genau, wir waren das letzte Stück zusammen unterwegs. Und dann haben wir uns
Genau.
bei Cannondale am Stand Allemann getroffen. Und da hast du den
Ja,
dann
ich wollte.
interviewt, glaube ich, ne?
Genau, ja. Ich wollte den Alex interviewen, Alex on Bike und dann dich auch noch, als ich dich kennengelernt habe. Und dann wollte ich auch noch dem Menschen von Cannondale ein Fahrrad aus den Rippen leiern. Das hat nicht so gut funktioniert. Letzteres hat nicht so gut funktioniert. Der Rest eigentlich dann schon. Und ich weiß noch genau, wir haben uns dann aber aus den Augen verloren an dem Tag und haben uns dann aber, als ich gehen wollte, sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Und da habe ich gesagt, sag mal, kann ich mal was schreiben für dein Magazin? Und da hast du
Doch,
ja gesagt.
hast du ja gemacht, ne?
Ja, hab ich das gemacht.
Und da könnte man auch noch mal den dezenten Hinweis hier kurz absetzen, dass aufmerksame Lifecycle-Leser also deinen Namen zumindest schon mal erblickt haben sollten. Der Martin hat nämlich tatsächlich seitdem jo, fast in jedem Heft seinen Auftritt gehabt, ne?
Ja, ich glaube, einmal habe ich es nicht geschafft, aber sonst eigentlich in jedem Heft eine kleine Geschichte oder Anekdote, ja.
Ja. Kann man sagen, dass du da so ein bisschen reingeschlittert und reingewachsen bist? Weil irgendwie hattest du ja eigentlich mehr so mit Triathlon und so am Hut, ne?
Das stimmt, ja. Also speziell Fahrradfahren habe ich schon immer gemacht eigentlich, aber bin dann irgendwie erstmal falsch abgebogen zum Triathlon. Und habe gedacht, da ist es am schönsten. Aber hat sich dann schnell herausgestellt, da ist es auch ganz nett. Aber so richtig schön ist es da auch nicht. Vor allen Dingen, wenn man so die anderen Menschen. Also es gibt ja Menschen, die das so zum Spaß machen. Und es gibt so richtig ja, Menschen, die das aus Ernst betreiben. Und irgendwie in der Triathlon-Szene, die ich so kennengelernt habe, da sind da auch alle sehr verbissen dahinter und versuchen mit ganz viel Geld und ganz viel Geraffel irgendwie noch 3 Sekunden gut zu machen. Und da habe ich schnell gemerkt, dass die Triathlon-Langstrecken- oder Mittelstreckenszene nicht so meine Szene ist. Und
Okay.
bin dann wieder richtig abgebogen auf die Langstrecken-Fahrradszene, die ein bisschen entspannter ist, zum Teil jedenfalls. Und genau, und da fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl.
Okay, das ist ja schön.
Ja.
Was verstehst du unter Langstrecke? Wie erzähl mal, was machst du so?
Gute Frage. Also ich habe jetzt erst wieder dran gedacht, weil meine Strecke jetzt von Weimar nach südlich von Kassel, das waren jetzt 180 Kilometer und ich habe zurückgedacht, wo ich zum allerersten Mal gehört habe, dass mein Papa, der war auch Fahrradfahrer oder ist Fahrradfahrer und der ist früher eigentlich an jedem Wochenende Samstag 100 und Sonntag 100 Kilometer gefahren. und für mich, bis ich ungefähr 26 Jahre alt war oder 27, 28, unvorstellbar, dass der 100 Kilometer am Stück durchfährt mit einer Banane im Trikot. Und war für mich immer beeindruckend. Ich dachte, das kann man doch gar nicht schaffen. Der muss doch irgendwie betrügen oder so. Damals gab es ja auch noch kein Strava oder irgendwie irgendwas zum Nachverfolgen. Und irgendwie dachte ich immer, das kann nicht sein, 100 Kilometer am Stück, wie soll das denn gehen? Und habe dann mich so langsam hochgekämpft. Erstmal so 40, 60, hatte dann auch so ein richtiges Rennrad und ein Fixie. Und ja, dann war ich irgendwie so ein bisschen in der Fixie-Szene in Leipzig und habe da immer mehr daran Gefallen gefunden. Und ich glaube, dann irgendwann bin ich zum ersten Mal von Leipzig nach Berlin gefahren, was ich als meine allererste Langstrecke auslegen würde. Das waren 185 Kilometer ungefähr. Und ich glaube, ab 180 Kilometer würde ich sagen, geht die Langstrecke los, weil nämlich der Triathlon, die Triathlon-Langdistanz hat auch 180 Kilometer. Und daher leite ich das so ab.
Okay, gewagte Theorie, aber ja, also der Weg dahin, den kann ich sehr gut nachvollziehen, weil, also ich bin ja früher Mountainbike gefahren und da, ich behaupte einfach mal ganz frech, dass früher die Mountainbiker eher so die faulen Socken waren unter den Radsportlern, insbesondere die Downhill-Fahrer, also der Großteil davon. Da gab es auch ein paar extrem ambitionierte, die sind dann, glaube ich, auch heimlich Rennrad gefahren. aber die meisten fanden das schon irgendwie cooler, dass man dann wieder zum Start hochgeschattelt wurde oder einen Lift nehmen konnte. Und das war so ein bisschen meine Welt. Und insofern waren dann so Mountainbike-Touren mal am Wochenende, die länger als 30 Kilometer gingen, schon ziemlich erbrocken. Und ja, so bin ich dann irgendwie. Ich mache ja immer alles, also ich habe damals schon Hefte gemacht. Und habe immer schon alles, worüber ich geschrieben habe, musste ich auch immer selber machen. So, ne? Und dann hatte ich halt eine Geschichte über, es war ein ganz crazy Thema damals, über Training gemacht. Und war dann bei so einem Sportwissenschaftler, dem Stefan Nüsser, das weiß ich noch, falls er zuhört, hallo Stefan. der war damals in Köln. Und an einer Sporthochschule, glaube ich. Und da hat er mit mir so einen Leistungstest gemacht, sich wahrscheinlich kaputt gelacht, als ich wieder weg war. Und jedenfalls hat er mir ans Herz gelegt, es wäre eine coole Idee, mal ein bisschen Rennrad zu fahren, um mal so die Ausdauer zu trainieren. Und dann habe ich mir, es war wirklich heimlich, ein Rennrad besorgt. Das konntest du damals nicht erzählen. Und bin dann damit rumgefahren. Und dann ging das los. So. Und dann ist mir aufgefallen, boah, da kann man ja echt weit mitfahren so und ist relativ flott unterwegs. Und dann bin ich damals tatsächlich immer öfter mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Und das war damals in Köln, es waren 80 Kilometer. Und 80 hin, 80 zurück habe ich nicht jeden Tag gemacht. Aber das war so damals der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das geht auch ein bisschen länger. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es dann wirklich, wirklich lang wurde. Aber ich glaube, doch. Ich weiß es wieder. Ich wollte einen 24-Stunden-Downhill fahren und wollte ein bisschen trainieren. Und da habe ich einige verrückte Aktionen gemacht. Und da bin ich das erste Mal richtig lange auf dem Fixie durchs Parkhaus gefahren.
Ah, witzig. Das war aber also so ein Everesting quasi fast.
Ja, das war damals, als dieses Fixie-Ding so aufpoppte. Und da gab es in Wien ein Fixed-Gear-Parkhausrennen über 4 Etagen. Und da habe ich mich einfach mal angemeldet. Vorher, das Weiteste, was ich vorher gefahren bin, weiß ich noch, waren 150 Kilometer. Und dann in der Nacht, es waren 24-Stunden-Rennen, bin ich 432 Kilometer gefahren, glaube ich.
Und das, fixed, natürlich.
Nicht schlecht. Nee, fixed. Also es gab ein Single-Speed-Wert. Ich hatte ja keinen Fixie, ich hatte nur ein Rennrad.
Ah, okay.
Da habe ich mir mal so Klorollen aus dem, also so Klorohre, Abflussrohre aus dem Baumarkt, habe ich mir so Spacer gebaut, habe das Rennrad auf Single-Speed umgerüstet. Und ja, also das war tatsächlich dann aber auch mit Abstand meine längste Fahrt bis dahin. Und irgendwie, ich glaube, das war tatsächlich der Anfang. Und dann kamen immer öfter längere Touren. Ja, cool.
Ja, wobei, aber man muss ja auch noch wirklich sagen, die Rennradszene ist ja auch wirklich gespalten zwischen den, sagen wir mal, die so Racing richtig machen, also im Sinne von, die trainieren für richtige Rennen, wo man jetzt 1 bis 2 Stunden richtig rausbolzt oder auch mal 3, 4 Stunden oder halt alles, was dann darüber hinausgeht, wo man sagt, dann fährt man so lange, dass man nicht mehr das Problem mit den Beinen hat, dass die dann irgendwie wehtun und da Laktat drin ist, sondern dass der mentale Zustand irgendwie abgefedert werden muss. Ich glaube, die zwei großen Welten muss man da schon auch unterscheiden beim Rennradfahren irgendwie.
Ja, ich glaube auch, das ist schon wirklich sehr unterschiedlich von der ganzen Herangehensweise, aber auch von der Idee, warum ich das mache irgendwie. Also ich meine, es muss ja jeder selber wissen, warum er sich so lange aufs Rad setzt, aber ich finde, es ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, wenn mein Ziel ist, dass ich wirklich lang und weit fahre. Und ja, dann geht man das auch anders an, finde ich.
Ja.
Also ich finde es auch, geil, im Moment trifft es irgendwie nicht so zu, richtig fit zu sein und schnell den Berg hochzukommen und so, aber das ist halt nicht das, finde ich, was einen auf so einer langen Strecke nach vorne bringt und
ja.
Was das auch ausmacht irgendwie. Also da geht es um andere Sachen. Aber ja, jetzt nochmal zurück zu dir. Was begeistert dich denn an diesem lange Fahren so? Also es ist ja schon etwas, wo die meisten sagen, Junge, was machst du da eigentlich? Ist das noch gesund?
Das sagen wirklich viele, vor allem meine Frau sagt das oft zu mir. Aber ich, wenn man einmal, also zum einen ist natürlich der Anspruch, wenn man einmal 200 oder 180 geknackt hat, will man auch 200 knacken. Dann will man irgendwie 250, dann 300 und guckt dann immer irgendwie so die Grenzen ausloten. Das ist, glaube ich, das Erste, was man irgendwie dann schaffen will. Aber dann merkt man natürlich auch, dass dieses Zusammenspiel von, zwischendurch hat man halt irgendwie krasse Höhenerlebnisse im Sinne von totale Flash und alles läuft wie am Schnürchen. Und du fährst nachts um eins durch Dörfer und da denkst du, du saust da wie ein wilder Blitz durch. Es gibt ja immer so einen krassen Push und dann 10 Minuten später kriechst du irgendeinen Berg hoch und heulst, weil du einfach nur nach Hause willst. Und der Wechsel aus den beiden Welten, der ist schon, macht für mich auch einen großen Reiz aus. Und man kann essen, so viel man will. Finde ich auch richtig gut.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer eins meiner Top-Argumente. Ich kann essen bis zum Umfallen.
Ja, auch Cola und Eis und eigentlich kannst du alles immer essen. Das ist schon ganz, ganz cool. Aber ich finde auch, manchmal ist es, ich weiß nicht genau, ich fahre am liebsten oder meistens auch alleine. Und das ist auch für mich gut, weil ich ja gerade immer jetzt in einer Familie lebt und kleine Kinder. Und da ist ja immer Rabatz und immer Terror im Raum. Und wenn man mal alleine auf dem Fahrrad sitzt und die Nacht durchfährt, das ist auch so ein besonderes Gefühl von Ruhe, wenn man durch ganz Orte durchfährt, wo niemand wach ist, wo vielleicht noch irgendwo mal ein Licht brennt, aber wo man sich selbst richtig alleine fühlt, hat man im Alltag, also ich habe das kaum oder eigentlich nie. Ja. Außer wenn ich dann jetzt wirklich mal nachts auf dem Fahrrad irgendwo durchfahre und merke, krass, du bist wirklich völlig allein. Also hier, niemand merkt, dass du da bist. Das ist auch nochmal echt ein cooles Gefühl, was mir auch so ein bisschen so ein Push gibt, das solche Aktionen zu machen irgendwie.
Ja, ich muss sagen, ich fahre auch total gerne nachts. Das hat irgendwie was Zauberhaftes. Gerade durch Dörfer fahren nachts ist cool, aber ich finde auch total schön, nachts durch den Wald zu fahren auf dem Gravelbike, also wirklich abseits von allem irgendwie, wo du dann vielleicht höchstens mal Tier triffst oder ich weiß noch, einmal bin ich durch so einen Windpark gefahren mitten in der Nacht, wo die ganzen Windräder sich gedreht haben. Es war richtig, was gruselig, ja. Aber es war irgendwie cool und ich finde das immer so cool zu wissen, dass du jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht der Einzige, aber einer von ganz wenigen bist, die hier gerade nachts auf dem Fahrrad sitzen und durch die Gegend juckeln und keine Ahnung warum, aber ich finde dieses Gefühl irgendwie schön, das macht Spaß.
Wird ja auch mal ein bisschen überstrapaziert, das Wort Freiheit in diesem Zusammenhang, aber kann man auch irgendwie, ich finde das auch wirklich einen großen Hang zur Freiheit, wenn man einfach mit dem Fahrrad irgendwo langfährt, wo man noch nie war und so Sachen entdeckt und sich irgendwie selbst mit eigener Kraft voranbewegt und ja, das ist irgendwie so ein, ja, auch Richtung und Freiheitsgefühl irgendwie, kann man schon sagen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt so Momente, da denke ich mir wirklich, warum fahrt ihr hier zum Beispiel mit dem Auto hoch, also irgendwelche Pässe zum Beispiel, wo du seit 3 Stunden hochgekurbelt bist und dann überholt dich kurz vom Ziel irgendwie so ein SUV. Und dann denke ich mir, ganz ehrlich, du weißt gar nicht, was du verpasst, dadurch, dass du dir dieses schöne Gefühl nimmst, hier selber hochgefahren zu sein. Oder jetzt
Ja.
am Wochenende bin ich halt durch Sauerland, durch Winterberg gefahren. Und da war es genau dasselbe. Also ich war wirklich total geflasht, was ich gerade für eine geile, einsame Straße hochgefahren bin. Und kurz vorm Kahlen Asten oben mündete die halt wieder auf eine etwas größere Straße. Und da wurde ich dann ständig überholt von irgendwelchen Düsseldorfer Karren, die dann extra nochmal Gas gegeben haben, um mir mitzuteilen, dass sie schneller sind und sich nicht so doll anstrengen mussten. Und
Ja.
das war wieder genau der Punkt. Also ich bin total überzeugt davon, dass denen was entgeht irgendwie. Und ja, es ist einfach schön, dort oben anzukommen. Man hat das ganz allein geschafft und in Ruhe und hat keinen Lärm dabei gemacht. Ja, das ist so,
Ja.
das finde ich an diesem, ja, also ich weiß nicht, für mich ist es auch immer ein Reisen irgendwie, aber ein ganz stilles Reisen. Ich fahre durch die Gegend, beobachte die Landschaft, die Leute. Hier gefällt es mir mal, da gefällt es mir dann nicht so gut, dann fahre ich schnell weiter. So, das ist irgendwie, gehört für mich auch dazu.
Das stimmt, ja. Man lernt ja auch immer neue Leute kennen. Also ich habe es auch am Wochenende schon wieder so viele Menschen kennengelernt. Also natürlich jetzt nicht keine tiefsinnigen Gespräche geführt oder langfristige Freundschaften geknüpft. Aber trotzdem lernt man irgendwie, also man kommt einfach aus der eigenen Suppe raus. In der Soße, in der man sonst immer rumschwimmt, dann weiß man ja eigentlich, wie alles passiert. Und wenn man jetzt draußen einfach rumfährt, lernt man so viele neue Situationen und Menschen kennen, das ist schon auch mal wie eine kleine Bildungsreise einfach, wenn man einfach draußen unterwegs ist.
Ja, und vor allen Dingen, es passiert mehr oder weniger vor der Haustür, ne? Also es ist ja alles eine
Ja.
Distanz, die man schaffen kann mit dem Fahrrad. Aber
Ja.
ja, aber lass uns doch mal ein bisschen über unsere speziellen Bedingungen quatschen, die am Wochenende waren. Denn also ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber die Idee war ja schon, dass wir wirklich mal, wenn es scheiße kalt ist, losfahren.
Ja, genau.
Ich glaube, es fing damit an, dass du da diese Hängematte mit dieser speziellen Dämmung dann da organisiert hattest, ne?
Genau, ja, also ich habe das mal, ich bin ja großer Hängematten-Camping-Freund, habe ja jetzt auch im letzten Sommer die Tour von Nizza nach Weimar mit der Hängematte gemacht. Also es ist komisch, weil beim Fahrradfahren ist die Hängematte leider noch total unterrepräsentiert. Wenige Menschen nutzen die Hängematte. Kann ich nur empfehlen, das mal auszutesten, weil es ist ein ganz kleines Setup, es bietet super viel Komfort und man liegt nicht auf dem Boden und ja, kann man eigentlich auch unter verschiedene Dächer aufspannen oder auch irgendwelche Hütten sich raussuchen, wo man rein kann.
Aber du brauchst schon immer
Und
einen bis gewissen Abstand, oder? Um die aufzuhängen, oder?
genau, ja, also jetzt ein paar Bäume, die so mindestens 3 bis 4 Meter auseinanderstehen, braucht man schon oder so ein paar Pfeiler. Aber sonst ist es schon echt cool. Und ich hatte das gesehen, in Amerika gibt es auch so eine riesen Bushcraft-Szene. Und YouTube schickt mir mal ein paar Videos rüber. Zeigt mir die an und da habe ich gesehen, so Leute, die einfach im Schnee mit ihrer Hängematte da schlafen. Ich dachte mir, was ist das? Wie geht das denn? Und dann habe ich gesehen, dann braucht man wie so eine Art Hängematte nicht wie so eine Art Schlafsack unter der Hängematte, so rum. Und das nennt sich Underkilt. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass die Marke, von der meine Hängematte ist, die stellt auch so ein Underkilt jetzt her. Cocoon heißt die Marke aus Österreich. Und da habe ich die gefragt, ob die mir das mal zur Nutzung zur Verfügung stellen können und haben die mir das geschickt. Und genau, und da dachte ich, cool, jetzt habe ich das Ding. Da müssen wir auch mal eine coole Tour draus machen und da das mal richtig testen. Macht das Sinn und macht das Spaß vor allen Dingen? Und hält das warm auch.
Okay. Ja, und dann weiß ich auch nicht, kam ich ja irgendwie auf die Idee, auch mal wieder so eine Tour machen zu wollen. Und ich habe ein ganz anderes Setup gewählt, nämlich, also ich hab ja keine Hängematte und ich glaube, es ist auch nicht so ganz meins, da so drin zu hängen. Egal, auf jeden Fall, mein Prinzip war einfach, zwei Schlafsäcke zu nehmen. Ich habe einen so einen normalen Schlafsack, der ist eigentlich bis in den Herbst ganz cool. Und da habe ich einfach einen dünnen Sommerschlafsack reingepackt und ja, das war so mein Wintersetup. Und ja, die Idee war halt dann auch, dass wir mal gucken, wer mehr friert.
Ja. Und du lagst ja noch lagst ja wirklich mit einer Isomatte auf dem blanken Boden so, ne? Das ist ja auch krass, weil der Boden ist ja auch super kalt eigentlich.
Ja,
Meine
und
Idee war ja
das.
schon nur dadurch, dass du vom Boden weg bist, ist es eigentlich wärmer, dachte ich schon, weil der Boden hat dann auch mindestens 0 Grad oder so.
Ja, aber ich habe ja da, also eigentlich war ja der Plan, dass ich eine Isomatte zwischen mir und dem Boden habe.
Theoretisch, ja.
Ja, praktisch war es leider so, dass die Isomatte wohl scheinbar von meiner letzten Reise ein Loch gekriegt hat. Das war
Ja.
echt kacke, da musste ich dauernd nachpumpen nachts. Ja, also ich weiß nicht, ich muss ja ehrlich sagen, ich fand die Nacht gar nicht so schlimm, aber der Moment, wo wir uns getroffen haben, da hatte ich echt so ein kleines Tief. Also ich war ganz schön durchgefroren.
Ja, was auch gezittert.
Also
Ordentlich.
ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass ich mega Hunger hatte, mir scheiße kalt war, weil es halt ganz am Ende noch mal ziemlich lange berg runterging. Ja, und ich habe einfach durch. Und dann saß ich da in diesem Zug von der Imbissbude, wo
Ja.
dauernd die Tür aufging. Und die durchgeschwitzten Sachen, ja, also da ging es mir echt nicht so richtig gut, muss ich ehrlich sagen.
Man könnte mal sagen, also ich bin von Weimar gestartet. Und du von, ja, wie sagt man das, westliches Sauerland? Oder wie?
Ja, genau, also so zwischen Halver und Lüdenscheid kennt sowieso keine Sau.
Ja.
Aber ja, ich sag mal so ganz, der westliche Sauerlandzipfel trifft es ganz gut, genau. Und dann bin ich
Ja.
wirklich einmal quer durchs Sauerland und wusste gar nicht, dass das Sauerland so weit geht.
Ja. Und das Ziel war ja eigentlich in der Mitte, genau zwischen uns, war ja eigentlich das Ziel ausgemacht. Wir hatten da vorher recherchiert, war das eine schöne Hütte bei Komoot gefunden, eine schöne Schutzhütte, die irgendwie auf den Bildern schon gut aussah. Und dann haben wir geguckt, für mich waren es 185, für dich waren es 175, allerdings mit verschiedenen Höhenmetern. Bei mir, ich hatte nur 1800 Höhenmeter, du wiederum hattest knapp 3000, was ja
Ja.
dann schon mal ein deutlicher Unterschied ist.
Ja, schon. Also es ging aber halt nicht anders, ne? Also sonst wäre es halt viel, viel länger geworden. Und so war
Ja.
es relativ straight dahin, aber halt wirklich, ja, wie gesagt, durch Winterberg durch. Also höher geht es eigentlich nicht im Sauerland.
Ja.
Ja, das war der Plan und ich fand das eigentlich schön. Also ich war echt froh, dass ich mal wieder so lange fahren konnte. Und
Aber war der kalt? Weil es war ein kalter, aber sehr sonniger Tag. Ich fand, es war am Anfang, ich bin bei -3 Grad losgefahren. Da war vor allen Dingen noch das, ja. Auf den Straßen waren Pfützen gefroren, vor allen Dingen auf den Fahrradwegen.
Ja.
Das war auch ein bisschen gefährlich. Aber dann zum Mittag wurde es richtig warm, so richtig schön.
Ja, ich
Das
meine, wir
muss
hatten ja auch mega Glück mit dem Wetter, ne? Zum einen, weil es halt schweinekalt war, was für unseren Plan gut war.
man.
Aber dass
Ja.
natürlich jetzt wirklich genau die 2 Tage dann auch die Sonne schien die ganze Zeit, war natürlich wirklich cool. Und das hat die ganze Sache, ja, also es war morgens halt schon sehr, sehr kalt. Ich glaube, -5 Grad hatten wir, als ich losgefahren bin. Und ja, zum Glück ging es erstmal eine ganze Weile bergauf. Das ist dann immer noch erträglicher. Aber ja, ich habe schon ganz schön ein bisschen gefroren am Anfang. Also die Hände waren sehr kalt und irgendwann ging das dann. Und dann kam die Sonne raus. Ich bin halt noch im Dunkeln losgefahren. Und dann kam die Sonne raus und dann wurde es langsam angenehmer. Also ich fand,
Ja.
es war echt auszuhalten. Man muss sich halt entsprechend anziehen. Aber
Ja.
ja.
Aber trotzdem, ich finde, Hände und Füße werden immer irgendwann zwischendurch mal richtig kalt. Kann man irgendwie machen, was man will. Bei 0 Grad oder drunter, irgendwann sind die Hände und die Füße einfach mal immer kalt. Gibt
Ja.
natürlich da jetzt auch schon Akku-Handschuhe und Akku-Fußsohlen irgendwie oder sowas. Also völlig verrücktes Zeug. Aber.
Ich muss gestehen, ich hatte auch mal sowas vor vielen Jahren. Allerdings hat das tatsächlich nicht besonders lange gehalten und der Akku war immer super schnell leer und also ganz ehrlich, nee, das war Quatsch. Also ich muss sagen, bei Schuhen hilft tatsächlich, wenn man warme Winterschuhe plus Überschuhe anzieht, bei mir am besten.
Ja,
Und bei den Handschuhen, ja, also da bin ich, glaube ich, ein bisschen Frostbeule. Also ich habe außer diese ganz dicken arktischen Winterhandschuhe, also damit geht es schon, aber die ziehst du natürlich nicht freiwillig an, so, weil damit halt das Lenkergreifen auch echt anstrengend ist, finde ich. Das geht dann schon und alles andere wird es halt einfach irgendwann zwischendurch immer mal kalt. Ja, ich muss ehrlich sagen, mal ist es kalt, mal nicht. Ich habe da noch nicht so ganz herausgefunden. Also an der Temperatur kann es nicht liegen. Die war den ganzen Tag eigentlich gleich. Also ich glaube, es hängt dann auch viel damit zusammen, wie man sich gerade im Allgemeinen so fühlt. Also in Winterberg zum Beispiel hatte ich ein richtiges kleines Kältetief. Da war ich nur ganz kurz beim Backup. Und als ich da rauskam, war mir so kalt. Und keine Ahnung, warum ausgerechnet dort. Vielleicht weil ich auch genervt war von den ganzen Touristen. Und es passte einfach alles nicht. Da musste ich ganz schnell weg. Und vielleicht sagt der Körper dann auch, ja komm. Dann ist mir jetzt halt kalt, lass schnell abhauen.
Ja, das könnte nicht sein. Ja, schön, das wechselt immer mal durch. Mal sind, ich habe auch immer das Gefühl, erst sind die Füße kalt, dann sind sie wieder mal warm und dann wieder mal kalt, obwohl eigentlich die Außentemperatur gleich bleibt. Ganz komisch. Aber sonst habe ich eigentlich auch nicht gefroren. Also ich muss sagen, ich habe mich relativ wohl auf dem Park gefühlt. Aber das Problem ist wirklich, wenn man jetzt längere Berge hochfährt, kommt man richtig krass ins Schwitzen. Da habe ich auch schon mal die Handschuhe ausgezogen.
Okay.
Und wenn man dann aber oben ist und runterrollt, dann fängt man halt richtig am Frieren, wenn man halt schweißnass ist drunter, hochgekurbelt ist und dann bewegt man sich gar nicht mehr und dann ist die kalte Luft, die halt durch einen durchströmt, trotz, weiß ich, Weste und guter Jacke und dann fängt man an mit Frieren. Das ist schon wirklich, ja, dieser Wechsel ist auch wirklich für den Körper wahrscheinlich nicht so angenehm.
Aber ich muss sagen, wo du es gerade sagst, eins der wichtigsten Kleidungsstücke, finde ich, ist auf jeden Fall eine Windjacke. Also die Windjacke holt so viel raus irgendwie. Also
Ja.
wenn es, auch wenn es mal bergab geht, längere Zeit irgendwie so, also ohne Windjacke wäre ich, glaube ich, gestorben. Und
Ja.
also die ist ja nur super, super dünn, aber das ist ein riesengroßer Unterschied, finde ich, ob es jetzt, ob dir kalt ist oder nicht, irgendwie. Ja, so eine
Ja.
kleine Stoffschicht, die da rausholt. Ja.
Viele schwören ja da auch auf so eine Weste, aber ich finde auch, eine Jacke ist da viel, viel angenehmer eigentlich.
Ja, definitiv. Ja, so sieht das aus. Und dann kam ich da
Gut,
an.
also wir kamen, genau, wollte ich sagen, wir kamen an und wussten nicht genau, wo wir uns treffen sollten. Kurz noch die Story, ich habe dann bei der Pizzeria angerufen, wo wir uns eigentlich treffen wollten. Und der Mann, dann, ich wollte reservieren und der Mann am Telefon fing laut an zu lachen. Und dann dachte ich erst, es ist schon alles ausgebucht, aber er sagte, es ist nur ein Pizzataxi, es ist nur ein Lieferservice, wir können dann nicht vor Ort essen. Da mussten wir uns eine neue Gelegenheit raussuchen zum Essen, die wir dann zum Glück auch gefunden hatten. Allerdings war ich halt irgendwie 2,5 Stunden vor dir da. Ungefähr.
Wobei, man muss ja zu meiner Verteidigung sagen, das war so nicht geplant. Also ich
Ja.
hatte, ja, ich war natürlich wieder selber ein bisschen dumm. Eigentlich sollte ich es besser wissen mittlerweile, dass es unter gewissen Umständen keine gute Idee ist, zu viel Gravel in die Tour zu planen. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil es einfach zu verführerisch aussah. Und es hat auch bis auf diese eine Stelle verdammt gut geklappt. Also meine Route war echt cool. Bis auf kurz vor Finnentrop, glaube ich, war das. Da stand ich auf einmal mitten im Wald und da war wieder der Klassiker, irgendwelche Waldarbeiten haben den Wald niedergemetzelt und der Weg war weg. Und dann habe ich halt gedacht, komm, ist egal, kletter mal über die ersten paar Baumstämme drüber, der kommt schon gleich wieder, der Weg. Und ja, dann war es irgendwann zu spät zum Umkehren. Also habe ich mich weiter durchgeschlagen und stand dann irgendwann, als ich fast unten war, wo ich hin wollte, wo ich schon sehen konnte, vor einem Zaun, wo ich einfach nicht drüber kam. Und dann musste ich den
Ja.
ganzen Scheiß wieder den Berg hoch mit dem vollgepackten Fahrrad durch den Schnee, die Schuhe waren total zu und rutschig. Also war echt ätzend. Da habe ich echt geflucht, muss ich sagen. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Ich habe ganz böse geflucht. Und ja, es hat richtig viel Zeit gekostet und ich glaube, das war mindestens eine von den 2 Stunden, die zu spät war.
Ja, ist auch schwer abzuschätzen, ne? Also wie gut kommt man voran und wie viel Pause muss man machen und ja, wie ist die Strecke ge gebaut? Also kann man da wirklich fleckt das oder stoppt das eher?
Ja, aber ich denke, das hat ja auch ganz gut geklappt, dass du dann dir die Zeit ein bisschen vertrieben hast im Supermarkt und da schon mal eine
Ja.
Pizza vorbestellt hast. Anders geht es ja auch nicht. Also, wie willst du mit dem Fahrrad auf so eine Distanz das genau treffen? Das ist ja utopisch, glaube ich.
Ja. Aber ich auch so einen guten Tipp für Bikepacking im Winter, erstmal irgendwo hinzukommen, wo es warm ist. Und wo es was zu essen gibt, um erstmal die Ressourcen, die inneren Ressourcen aufzufüllen. Und zweitens kann man sich erstmal in Ruhe waschen und ein bisschen aufwärmen wieder. Weil wenn man jetzt direkt ankommt und im Wald fährt, im Winter würde ich sagen, ist das auch noch ein bisschen unangenehmer, weil man ja irgendwie ja gar kein Gefühl von mal kurz drinnen sein hat. Deswegen, ich fand es eigentlich schon ganz gut zu sagen, wir treffen uns da
Ja.
an der Pizzeria und verleiben uns erstmal eine große Pizza ein.
Extra große. Ja,
extra groß.
Wobei ich sagen muss, eine Sache hätte mich noch schwer nach vorne gebracht und das wäre nämlich gewesen, mir vorher schnell noch trockene Sachen anzuziehen. Ich glaube, das war mit daran schuld, dass mir so kalt war. Also ich glaube, da eben schnell aufs Klo huschen und ein warmes Hemdchen oder ein trockenes Hemdchen überziehen, das hätte mich schwer nach vorne gebracht.
Ja.
Aber ja gut, so hat es halt ein bisschen länger gedauert. Und ja, also ich muss sagen, als ich dann die trockenen Sachen oben in der Hütte anhatte und nach dem kleinen Berg, den wir dann nochmal fahren mussten, seitdem habe ich eigentlich dann auch nicht mehr gefroren. Das war echt okay dann. Ja, kommen wir doch mal zu der Nacht. Also lass uns doch mal kurz, oder erzähl du doch mal, wie es bei dir so war. Hast du gefroren oder nicht? Wie war das mit deiner Hängematte?
Also das Problem war, ich habe den speziellen Underkilt noch nie vorher ausprobiert. Und wenn man abends dann um 22.30 Uhr zum ersten Mal eine Hängematte mit diesem Underkilt aufbaut, kommt nicht das beste Setup bei raus, das ist klar. Deswegen glaube ich, ich habe ein bisschen gefroren. Und das war, der Fehler lag darin, dass ich einfach vorher das nie getestet habe. Weil ich habe schon mal ein paar Wochen, also 2 Monate vorher, zwischen Weihnachten und Neujahr, draußen in der Hängematte geschlafen bei, ich weiß nicht, so 3 Grad oder so. Habe ich mir mal so ein anderes Kilt geliehen, direkt vor der Haustür bei uns. Und das ging echt gut. Und der war aber schon richtig gut gespannt und der hatte schon, das war irgendwie angepasst, das hat funktioniert. Jetzt habe ich irgendwie das verpasst, dass der andere Kilt irgendwie so richtig, der muss ja, also ist ja auch mit Daunen, es muss wirklich am Körper anliegen, damit sich das auch wärmt und damit die Sache auch dich wärmt. Ja. Und da habe ich gemerkt, das war nicht optimal eingestellt und deswegen habe ich schon, also ich habe jetzt nicht gefroren im Sinne von, ich habe gebibbert, sondern es war einfach kühl, sage ich mal. Das andere Problem war, da waren ja auch mehrere, von einer riesengroßen Hütte und die war überall offen, überall waren Fenster und du lagst ja unten, da hattest du jetzt nicht so viel den Durchzug, aber ich lag ja oben genau in der Höhe von den Fenstern. Und ich glaube, der Wind, der da durchgepfiffen ist, der hat auch ordentlich noch mal ein bisschen Wärme gestohlen.
Ja, kann schon sein. Ja. Aber du bist ja wirklich dann nur von unten richtig geschützt, oder? Wie ist es obenrum? Liegst du dann trotzdem noch im Schlafsack? Oder wie ist das?
Genau, ich hatte noch extra einen Schlafsack mit. Also ich hatte dann unten diesen Anerkilt und dann obendrauf quasi nochmal einen Schlafsack, der eigentlich auch bis -2 Grad Wohlfühltemperatur hat, aber der hat auch nicht so top gewärmt.
Ja, aber das ist, finde ich, eh immer relativ optimistisch, was da drauf steht. Also ich finde,
das stimmt.
Wenn da -2 Grad steht, dann ist das, also für mich, vielleicht bin ich auch eine Frostbeule, aber ich glaube, das kannst du eher, also du kannst die Bereiche verschieben. Wenn da Komfort steht, ist das für mich eher so ein Limit.
Ja,
und
genau.
Also dann lieber nochmal 5 Grad draufrechnen, um in den Komfortbereich zu kommen. Also zumindest so
Sicherheitsbereich.
Ja. Meine Erfahrung. Okay, also ich bin jetzt auch noch nicht erfroren, aber ja, das ist...
Also war schon okay. Ich fand insgesamt war das schon ganz okay, so dass ich mich sicher gefühlt habe und nicht, also man weiß ja auch nie nachts, wenn man jetzt in der Hütte ist und zum ersten Mal das testet, wo soll man hin, wenn es jetzt gar nicht klappt? Man merkt, oh Gott, ich friere mir einen Ast ab. Ich war schon irgendwann sicher, dass ich gut durch die Nacht komme, aber es war schon zugig, sage mal. Ich habe jetzt nicht geschwitzt oder mir war nicht übermäßig warm.
Ja, okay.
Das nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich echt gut klargekommen mit meinem Doppelschlafsack. Den inneren, also es ist wirklich ein ganz, ganz leichter Sommerschlafsack. Da habe ich mich richtig drin mumifiziert, schön oben zugemacht. Und dann noch den etwas dickeren drüber. Und das war echt gut. Also ich habe überhaupt nicht gefroren, obwohl es richtig kalt war. Und obwohl ich wegen meinem kleinen Lochproblem in der Isomatte teilweise also wirklich auf dem Boden geschlafen habe. Also es hat echt gut funktioniert, muss ich schon sagen.
Aber hast du noch eine Jacke an? Also ankam, war ja erstmal die Sache, jeder hat seine Daunenjacke angezogen, um sich richtig vor der Kälte zu schützen. Das hat ja auch gut geholfen. Ja. Du hast die dann ausgezogen, als du in deinen Schlafsäcke gekrabbelt bist.
Ja, die habe ich wieder ausgezogen, genau. Das wäre tatsächlich zu warm gewesen.
Ja. Ja. Aber dann hast du schon noch lange Unterwäsche an, oder?
Ich hatte tatsächlich eine Radhose an. Also ich habe das ja so gemacht, dass ich mir zum Umziehen schon die Radklamotten für den nächsten Tag mitgenommen hatte, so, weil ich irgendwie gedacht habe, warum soll ich mir da jetzt ein T-Shirt und eine Buchse anziehen? eine normale nur für in der Hütte abzuhängen, so, und dann steige ich lieber direkt in warme, trockene Radsachen, die ich ja sowieso am nächsten Tag anziehen muss, weil ich hasse das immer, wenn du am nächsten Tag dann in diese eiskalten, durchgeschwitzten Sachen vom Vortag einsteigen musst.
Ja, ja.
So,
ja.
Und das war ich sehr angenehm, ja. Also kann ich empfehlen. Das war gut.
Ja.
Ja, und die Sachen, das waren Winterklamotten, also ich hatte halt so ein Sportunterhemd, ein langes, und so eine Merino-Schicht. So, das war so mein Nachtding. Und am nächsten Tag haben wir dann ja beide schnell wieder, als wir raus aus unserem Nachtlagern sind, schnell wieder die Daunenjacken übergezogen.
Ja, genau.
Und so ging das eigentlich ganz gut. Und damit bin ich dann auch noch, ich glaube, so 15 Kilometer ungefähr gefahren, und dann war alles wieder warm, dann habe ich die Daunenjacke ausgezogen und dann ging es in normalen Sachen weiter.
Das war auch ein guter Tipp von dir, genau, beim Losfahren erstmal die Daunenjacke anlassen, weil man gar nicht so schnell früh warm wird, wie man denkt eigentlich. Weil ich dachte, oh nee, jetzt ziehst du die Daunenjacke an, dann schwitzt du direkt und musst wieder anhalten. Aber ich habe auch bestimmt mindestens 10 Kilometer lang die Jacke noch anbehalten, ja. Weil es war ja auch dann früh, also es war ja auch, weiß ich nicht, eisig. War bestimmt unter 0 Grad, wie es aussah, glaube ich, eigentlich.
Ja, definitiv. Also es war richtig kalt in der Nacht. Ja. Es war auch sternenklarer Himmel.
Ja. Da auch ein guter Tipp eigentlich, wenn man jetzt Bikepacking macht, sich so eine Hütte zu suchen, wie wir hatten, oder überhaupt irgendeine Hütte, die irgendwie ein paar Wände hat, weil das ist auf jeden Fall wärmer, als wenn man ganz draußen schläft.
Ja, definitiv. Das macht riesig was aus, selbst wenn der Wind ein bisschen pfeift.
Ja.
Ja, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwo gelesen, dass man lieber ein bisschen zu kalt gekleidet losfahren soll, weil man dann halt schnell warm wird so und dann nicht so dieses Moment hat, wo es dann wieder kalt ist, wenn man die Jacke anzieht und schon drunter geschwitzt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn du so aus so einer kalten Nacht morgens aufstehst und ja, dann isst du noch in der Kälte und es ist halt einfach was anderes, als wenn du zu Hause aus dem warmen Wohnzimmer aufs Rad steigst. Und also ich finde, das ist wirklich angenehmer, wenn die ersten Kilometer dann mal ein bisschen warm sind und man die Jacke dann halt später auszieht. Oh, also das mache ich lieber so. Oh.
Das stimmt. Ja, ich bin auch gleich zum Bäcker gefahren. Wir waren da oben auf dem Berg. Ich bin runter nach Kassel gefahren zum Bäcker und genau, danach habe ich auch die Jacke weggepackt dann. Aber das war auch erst ein gutes Ziel, früh erstmal. Genau, ich bin dann am nächsten Tag noch 100 Kilometer gefahren.
Mhm.
Nicht zurück nach Weimar, sondern nach Leinefelde und von da aus nach Halle, wo ich jetzt bin. Und genau, das war auch nochmal eine richtig schöne Tour. Ich bin an einem, jetzt habe ich vergessen, wie der Fluss hieß, natürlich lang gefahren. Die Fulda fließt durch Kassel, kann das sein?
Das kann sein, ja.
Ich glaube schon, ja. Also ich war total begeistert von diesem wunderschönen Fulda-Radweg. Der ist richtig gut gewesen, kaum Menschen, richtig guter Asphalt, komplett getrennt vom sonstigen Verkehr. Also es war Wahnsinn. Ja. Richtig, richtig gut.
Sehr zu empfehlen. Ich fand es auch, ich fand generell, also die Tour ist echt gut gelungen. Auch der nächste Tag, ich bin halt noch durchs, ich glaube, Waldecker Land oder so hieß das, wo ich durchgefahren bin, ist nach Marsberg, was dann wieder im Hochsauerlandkreis war. Und es war viel Gravel und ganz schöne Natur und ja, früh morgens am Sonntag natürlich kaum Menschen. Und das war richtig, richtig schön. Also durch den Sonnenuntergang aufgehangen. Und also es war wirklich zum Genießen, auch wenn ich eigentlich ganz schön K.O. war, aber die Tour war auch nicht so lang am Sonntag. Bin dann noch ein Stückchen Bahn gefahren. Aber es war echt eine schöne Tour. Und ja, müssen wir mal wieder machen.
Ja, ich glaube, das kann man allgemein mal machen. Empfehlen sollte man mal machen, auch wenn man vielleicht jetzt vor der Kälte ein bisschen Angst hat und die Menschen sagen, hey, bist du verrückt? Warum schreibst du denn bei 0 Grad draußen? Aber es ist halt ein Erlebnis, was man eigentlich echt irgendwie mal machen sollte, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, klar, ein bisschen Vorbereitung ist schon gut, damit man sich wohlfühlt.
Ja.
Die ganze Nacht frieren, also da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so einen Bock drauf. Aber also das war jetzt wirklich ein rundes Wochenende. Also ja, cool. Also war echt eine super Idee. Und müssen wir mal wieder machen.
Ja, ich glaube auch.
Ja, du, dann ist es doch eine coole Sache, dass wir das gemacht haben. Schön, dass du auch gesund wieder zu Hause angekommen bist.
Ja.
Oder in Halle im Urlaub bist du ja angekommen. Gar nicht zu Hause.
Urlaub eigentlich, ja. Genau.
War ja gelogen. Ja.
Ja.
Ja, dann genieß den Urlaub.
Ja.
Und ich würde sagen, im nächsten Heft lesen wir wieder was von dir.
Ja, glaube auch.
Vielleicht geht es um kalte Fahrradtouren. Mal schauen.
Könnte passieren.
So, na dann. Also Martin, hau rein.
Ja, du auch.
Bis bald und tschüss.
Bis dann. Ciao.